Ja, wir haben tatsächlich den letzten Abend und wenn wir über die Psalme nachdenken, dann muss man sagen, wir sind eigentlich erst richtig warm gelaufen, das ist mein Gefühl. Es sind so viele Psalmen, die so wertvoll sind und heute Abend haben wir wiederum einen ganz besonderen Psalm. Alle sind besonders, aber die Situation, in der wir jeweils stecken, könnte bedeuten, dass du vielleicht den ein oder anderen Psalm als besonders ansprechend empfindest. Und das ist das Normalste der Welt, denn das sind Lieder, die das Leben schrieb. Und mitten aus dem Leben spricht David und hat es aufgeschrieben. Und vieles, was wir erleben, trifft uns dann auch unmittelbar ganz besonders. Ja, wir haben das Thema heute Abend, Gott lässt die Seinen nie im Stich. Das sagt sich so leicht, so als Verkündiger von der Kanzel, ja, Gott ist ja immer treu, er muss es ja, das ist ja seine Berufung und er steht zu seinen Leuten. Aber das Schöne ist, dass wir das erfahren dürfen und dass wir es auch erfahren dürfen, dass David das erfahren hat. Er hat ja ein reiches Leben und unter Frommen darf man ja das ein oder andere voraussetzen, was David erlebt hat. Er hat kein leichtes Leben gehabt und manches hat er sich selbst eingebrockt. Auch darüber haben wir diesen Tagen nachgedacht. Aber ich möchte ein paar Punkte nennen, denke ich, die helfen uns, darüber nachzudenken, was es bedeutet für uns vielleicht selbst, daran zu denken, wir sind vielleicht auch schon im Stich gelassen worden. Und das ist nie ein gutes Gefühl. Ich war kürzlich in einer Gemeinde, ein Pastor der Gemeinde hat sich mir anvertraut. Er hat regelrecht den Verrat von einem Ehepaar erlebt, das ganz übel über ihn und über die Gemeinde gesprochen hat. Aber immer hintenrum. Und sie mussten durchgreifen, sie mussten wirklich Einhalt gebieten. Und da war keine Einsicht und so mussten sie diese Geschwister aus der Gemeinde ausschließen. Völlig unpopulär, aber so etwas kann einfach nicht gut gehen, wenn man dem freien Lauf lässt, dem Zank unter Geschwistern, unter Brüdern, wie es auch in den Sprüchen steht. Und nun empfindet er Wochen später das, was eigentlich schon stattgefunden hat, aber es hat ihn eingeholt. Er fühlt sich von diesen beiden, von diesem Ehepaar, das er sehr gut kannte und die er nach wie vor liebt, aber deren Verhalten er ja verurteilen musste aufgrund der Schrift, er fühlt sich von ihnen massiv im Stich gelassen und es holt ihn ein bisschen ein oder sehr heftig. Wir werden dieser Tage mal telefonieren. Und es ist gut, dass uns das wirklich zu schaffen macht, wenn uns Geschwister verraten oder im Stich lassen, wenn wir nicht den Rückhalt haben, der uns eigentlich vielleicht als Leiter, als Verantwortliche, ob in Familie, Gemeinschaft, Gemeinde, Beruf, zusteht. Alleingelassen werden ist schwer. Im Regen stehen zu bleiben, wie man so sagt, und ganz alleine zurechtkommen zu müssen. Viele Kinder fühlen sich alleingelassen von ihren Eltern, haben schreckliche Erfahrungen aus der Kindheit mitgebracht und sind deshalb manchmal auch schwieriger als andere Kinder. Manche sind bindungsunfähig, weil sie nie wirklich Liebe erfahren haben, weil man sie nur vielleicht durchgefüttert hat. Zur Schule, Pflichten mussten sie erfüllen, aber eine Mama, die das Kind mal ans Herz drückt und herzt oder umarmt und ein Vater, der sich kümmert, bei vielen Kindern Fehlanzeige, im Stich gelassen. Und man darf das nicht unter den Tisch kehren und man muss es immer wieder sagen, auch wenn es wie eine alte Leier klingt. Der gefährlichste Ort in unserer Bundesrepublik Deutschland ist mitunter der Leib einer Mutter. Der Mutterleib. Warum? Weil die Parole schon lange gilt, mein Bauch gehört mir. Und diese Parole führte zum Tode und führt gegenwärtig zum Tode vieler Kinder. Mein Bauch gehört mir. Und natürlich, da gehören auch die Erzeuger, die Väter dazu, die muss man genauso in die Pflicht nehmen. Aber es ist gefährlich geworden, in dieser unserer Gesellschaft gezeugt zu werden. Die Quote ist schrecklich und zum Beispiel ist es ja dann auch so, für ein Kind mit Down-Syndrom, das weiß ich nun einfach mal, müssen eigentlich 10 unter uns in der Gesellschaft leben, also 1 zu 10. Wir müssen 10-mal mehr Kinder mit Down-Syndrom und nur auf diese Behinderung bezogen unter uns haben in der Gesellschaft, als es ist. Und wir wissen, man macht sie einfach weg. Sie werden im Stich gelassen. Aber ich bin fest davon überzeugt, diese Menschenkinder sind nicht von Gott verlassen. Da wird Gott noch eine ganz große Geschichte schreiben. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist nicht unser Thema, was Gott da vorhat in der Zukunft. Aber Gott steht über diesen, die jämmerlich im Stich gelassen wurden. Nun, David, er hat eine reiche Erfahrung gesammelt und ich möchte jetzt uns diesen Psalm lesen und dann gehen wir in 4 Schritten durch diesen Psalm und staunen hoffentlich über das, was Gott uns hier heute Abend auch wieder zu sagen hat. Psalm 139, dem Chorleiter von David ein Psalm. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen, du verstehst mein Trachten von fern. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in dem Scheol, siehe, du bist da. Erhöbe ich die Flügel der Morgenröte, ließ ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht, das Licht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das Licht. Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du Gott den Gottlosen töten, ihr Blutmenschen weicht von mir. Sie, die mit Hinterlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen, und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Sie sind Feinde für mich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Wir wollen es noch einmal neigen zum Gebet. Wir bleiben sitzen. Herr Jesus Christus, wir brauchen deine Hilfe, um dein Wort zu verstehen. Wir brauchen deinen guten Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass wir dich jetzt auch darum bitten dürfen, dass du uns durch dein Wort segnest, uns Verständnis, Ermutigung schenkst und dass wir Kraft schöpfen dürfen aus diesem wunderbaren, herrlichen Psalm. Amen. Ja, Gott lässt die Seine nie im Stich. Es sind 4 Hauptgedanken, die möchte ich kurz nennen. Die ersten 6 Verse. Erstens, keiner kennt uns besser als Gott, der Allwissende. Keiner kennt uns besser als Gott, der Allwissende. Zweitens, Verse 7 bis 12. Keiner ist uns näher als Gott, der Allgegenwärtige. Und weiter drittens, Verse 13 bis 18, keiner ist mächtiger als Gott, der Allmächtige. Und schließlich die Verse 19 bis 24, viertens, keiner richtet gerechter, keiner richtet gerechter als Gott, der Allerheiligste. David hatte eine gute Theologie von Gott und ich glaube zutiefst, dass wir eine klare, gute, bibeltreue Theologie von Gott brauchen, um ein Leben mit Gott führen zu können. Wir können kein Leben mit Gott führen, wenn wir nichts über Gott wissen. David zeigt hier, was er alles über Gott weiß und das ist ja eine ganze Menge. Es ist erstaunlich, wie er beginnt, wenn wir hier in den ersten Vers noch einmal hineinschauen. Dem Chorleiter von David ein Psalm, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Ja, keiner kennt uns besser als Gott, der Allwissende. Das ist David hier klar und das formuliert er so wunderbar. Nun, was tut David eigentlich hier in diesen ersten Versen? Diese Verse sind ja sehr bekannt durch Kalender, durch Karten, wo sie gerne aufgedruckt werden, ganz zu Recht. David stellt etwas Schlichtes, aber doch Ergreifendes fest. Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Die Zeitform ist hier ja wichtig. Gott hat David schon erforscht. Bei Gott ist die Expedition in das Innere des Menschen, in dem Fall David, schon abgeschlossen. Gott ist voll im Bilde, wir dagegen nicht. Kannst du sagen, kann ich sagen, ich durchschaue mich und kenne mich vollkommen, ich verstehe mich auch immer, wie ich reagiere, also ich kann das nicht von mir behaupten. Der Mensch hat ja einen großen Forscherdrang und wir erforschen ganz viele Dinge. Vor vielen Jahren haben Professoren einer Hamburger Universität festgestellt, nachdem sie 1500 Mitarbeiter eines Chemieunternehmens hier näher untersuchten und dann auch die Daten analysierten, dass Menschen mit einer Dioxinvergiftung eine erhöhte Neigung zu Selbstmorden und Unfällen haben. Man kann so manches durch Forschung zutage fördern und staunt dann über gewisse Erkenntnisse. So weiß man heute zum Beispiel, dass es sehr, sehr, sehr wenige bis keine Autisten gibt unter Menschen, die nicht geimpft sind. Und es scheint ein Zusammenhang zu bestehen, der wird zwar öffentlich nicht breitgetreten, das will man ja nicht, zwischen Impfung und Autismus. Darüber kann man sich schlau machen. Das wird sich vielleicht noch weiter bestätigen. Und so forscht der Mensch und versucht es immer besser zu verstehen, was das Leben ausmacht. Was aber in unserem Herzen drin ist, das können wir nicht mit dem Mikroskop sehen. Mit keinem Instrumentarium, keinem Hilfsmittel, mit keiner Wissenschaft. Und so sagt David ganz schlicht, Herr, du hast mich erforscht und erkannt. Wir haben das ja gerne unter Freunden, wenn wir dann so sagen können, du kennst mich ja. Und dann kommt ein wohlwollendes Lächeln, ja natürlich. Oder zwischen Eheleuten, ja, dann, du kennst mich ja, 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 ja. Am schönsten haben wir das, wenn es wohlwollend gemeint ist und nicht, ich kenne dich ja, so, also. Aber Gott kennt uns wirklich, durch und durch. Gott kennt David durch und durch. Und das ist herrlich, dass das so ist. Es geht weiter, Vers 2. Und hier in Vers 2 ist das Du im Hebräischen besonders betont. Vers 2, du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von fern. Du verstehst mein Trachten von fern. Alle Bewegungen kennt der Herr, alles Trachten, alle Gemütsbewegungen, alle Absichten, ja Gedanken kennt der Herr von ferne. Und Jesus zeigte diese Eigenschaft, als er auf der Erde war, hier und da, blitzt sie auf. Wir wissen, dass Jesus sich sehr eingeschränkt hat im Blick auf den Gebrauch seiner göttlichen Fähigkeiten. Hier und da hat er es natürlich deutlich gezeigt, aber er lebte aus der Abhängigkeit zum Vater. Jesus wusste vom Verrat des Judas, noch ehe es soweit gekommen war. Und hier zählt David einfach nur auf. Er buchstabiert hier die Allwissenheit Gottes in Bezug zu seinem eigenen Leben. Von der Schöpfung des Universums ganz zu schweigen. Wir kommen ja gleich darauf, dass Gott hier deutlich beschrieben wird als der, der schlicht und ergreifend alles weiß. Vers 3, mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es, mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Also meine alltäglichen Wege, den Arbeitsweg, den Weg ins Bad, die nächtliche Ruhe. Du prüfst es, du bestimmst es, du misst es sozusagen ab. Auch die zukünftigen Wege liegen in seiner Hand. Mit allen Wegen ist Gott vertraut. Mit den guten Wegen und den bösen Wegen, mit den Sackgassen und den falschen Weggabelungen, die wir auch nehmen in unserem Leben und die David ja auch genommen hat. Er kennt deine und meine Irrwege, unsere Sackgassen, in die wir vielleicht auch geraten sind, in der du vielleicht jetzt dich gerade befindest, in dieser Sackgasse. Weil wir vielleicht dachten, unsere Landkarte ist doch viel besser. Weil wir nicht in Gottes Wort geschaut haben, sondern vielleicht in das Handbuch von irgendeinem psychologischen Berater oder was auch immer. Er ist mit allem vertraut. Der Herr ist unser Vertrauter. Ihm kann ich gar nichts vormachen und dann sollte ich es auch nicht versuchen. Vor ihm bin ich wie ein offenes Buch. Und David wusste auch, mein Herr kann Gedanken lesen. Und der Same der Worte ist ja der Gedanke. Säe einen Gedanken und erntest eine Tat, sagt man. Vers 4, denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Sieh, Herr, du weißt es genau. Gott weiß nicht nur jedes Wort, die nützlichen und die unnützen. Er kennt auch schon jedes liebe und böse Wort, das in der kommenden Woche, im kommenden Jahr über meine und deine Zunge kommen wird. Er weiß einfach alles. Und David weiß trotzdem, was da über meine Lippen kommen mag, auch wenn es der Befehl ist, zum Beispiel Uriah, den Mann der Batseba zu töten, dennoch hat Gott mich lieb und trotzdem hat er mich angenommen. Und trotzdem wird er mich nicht im Stich lassen. Wir denken ja manchmal, oh, jetzt ist mir das passiert oder das habe ich jemandem vor die Füße geknallt, das war überhaupt nicht freundlich. Jetzt hat Gott mich nicht mehr lieb, jetzt lässt er mich fallen. Aber Gott weiß das alles, bis zum letzten Atemzug, was ich da aushauche an Worten. Er weiß das alles. Das wusste er auch von David. Und Gott hat nicht im Entferntesten daran gedacht, David komplett zu verwerfen, ihn fallen zu lassen wie eine heiße Kartoffel. Oh David, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mit dir erst gar nicht das Königtum installiert. Nein, 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 so ist es nicht. In Psalm 7 betet David, Herr, mein Gott, bei dir berge ich mich, rette mich von allen meinen Verfolgern und befreie mich, dass er nicht wie ein Löwe mein Leben zerreißt. David stützte sich ganz auf Gottes Nähe und das tat er in vieler Hinsicht und das lesen wir in vielen seiner Psalmen. Hat er das immer gefühlt, dass Gott bei ihm ist? Ich denke nicht. War ihm immer wohl im Bauch, als er so zu Gott rief? Nee, ganz das Gegenteil, es war ihm nicht wohl und deshalb hat er gerufen. Und ganz gewiss hat er nicht immer gleich gespürt, dass Gott so da ist jetzt, aber er hat eine große Vorstellung von Gott gehabt. Der Herr ist hinter uns und vor uns. Er hat sogar seine Hand auf uns gelegt, auf seine Kinder. Ja, mal zum Segnen und mal auch zum Disziplinieren, zum Zurechtbringen, wie ein Vater bei seinem Sohn. Aber immer zum Guten liegt seine Hand auf uns, auf seinen Kindern. Merk es dir, Gottes Kindern ist der Herr immer näher als das Hemd, das sie tragen, als die Haut, die sie haben. Nimmt man uns auch das letzte Hemd? Das kann passieren. Die Nähe und Gegenwart Gottes in unserem Leben kann man uns nicht nehmen. Jetzt hält David inne. Und wir sollten es auch tun. Jetzt versuche es einmal zu kapieren, gedanklich einzufangen, zu erfassen. So allwissend ist Gott. Keiner kennt uns besser als der Allmächtige. Warum sollte ich darum nur dann bei Menschen Hilfe suchen? Nun klar, wenn ich was am Auto habe, dann fahre ich schon mit dem Auto in die Werkstatt. Das ist klar. Aber eine Hilfe, die wir nur bei Gott finden können, sollten wir nicht bei Menschen suchen. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Und jetzt Vers 6. Zu, nicht nur wunderbar, sondern zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Also hätte ich auch schreiben können, wunderbar ist das für mich und hoch ist es für mich. Aber es ist über seinem Niveau. Er erfasst es nicht in der Tiefe, in der Größe, in der Dimension. David nennt das alles im Bewusstsein dieser Feinde, im Übrigen von denen wir auch gelesen haben, zu denen wir auch noch kommen werden. Er braucht Trost, er braucht Halt. Wer braucht das nicht? Und Jesus sprach ja mit seinen Jüngern über ganz praktische Dinge. Er predigte immer sehr praktisch und deshalb war seine Botschaft auch immer so vollmächtig, weil er das ins Leben übertragen hat. Er sprach über Feinde, über Sperlinge, über die Spatzen und über die Haare. Er brachte das in einen genialen Zusammenhang. Wir wollen mal hören. Matthäus 10. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Aha. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid vorzüglicher als viele Sperlinge. Also nochmal, Gott kümmert sich um Sperlinge, die vom Himmel fallen. Die fallen vom Himmel, weil sie tot sind, weil sie sterben, weil sie krank sind. Und wir sind als seine Jünger, wir dürfen uns hier auch angesprochen wissen, vorzüglicher, also wertvoller als Sperlinge. Und warum sollte er sich dann nicht um uns kümmern? Also Jesus betont auch hier die Größe und Allmacht Gottes angesichts der Feinde. Und das soll uns Mut und Trost geben. Kannst du dich in deinem Leben erinnern, dass du je vielleicht nur eine Stunde auf die Sperlinge in deinem Garten geachtet hast, ich meine jetzt eine buchstäbliche Stunde mit 60 Minuten, geguckt hast, was die Sperlinge machen und wie es denen geht und dann darüber nachgedacht, theologisch, was das jetzt bedeutet, dass Gott auf sie achtet. Ich habe es noch nicht gemacht, aber das wäre vielleicht mal eine praktische theologische Anwendung zu diesem Text. Gott hat so viel Zeit, so viel Wissen, so viel Macht, dass ihm das gar kein Problem ist, auch auf die Sperlinge zu achten. Die hat er auch noch auf seinem Schirm, kann man sagen. Und dann sagt Jesus, all eure Haare sind gezählt. Jetzt wird es haarig. Nun, wie viele Haare hat der Mensch denn auf dem Kopf? Der Blonde 150.000. Das war bei mir mal so, als ich so Schulanfänger war, war ich ein richtiger Blondschopf. Beweisfotos habe ich jetzt nicht dabei, aber könnte ich irgendwann mal besorgen, ja. Also, die Blonden haben etwa 150.000 Haare auf dem Kopf, die Braunhaarigen 110.000 Haare, dann die Schwarzhaarigen 100.000 Haare und die Rothaarigen 90.000 Haare. Im Durchschnitt verliert man zwischen 30 bis 100 Haare am Tag. Egal, ob du nun viele oder etwas weniger oder ganz wenige hast wie ich, das spielt jetzt nicht die entscheidende Rolle für das Verständnis dessen, was Jesus sagt über die Haare. Wichtig ist, sie sind alle gezählt. Das ist das, was die Bibel sagt. Sie sind alle gezählt. Und ja, da können wir sagen, ja, zu wunderbar ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Gott könnte von jedem von uns die Anzahl der Haare, die wir auf dem Kopf haben, nennen. Uns würde kein Haar fehlen. Also Gott ist in dieser Hinsicht haargenau. In seiner Allwissenheit ist er haargenau, wie wir das immer so gerne sagen. Im buchstäblichen Sinne. Und er kennt die Anzahl der Haare aller Menschen auf diesem Globus. Ja, aber es ist doch völlig nebensächlich, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben. Ganz genau. Aber mit solchen Nebensächlichkeiten kommt Gott klar. Das ist für ihn Nicht etwas, wo er ständig die Rechenmaschinen bedienen muss und zählen muss. Er weiß es einfach. Und das ist jetzt der springende Punkt hier. Er muss nicht zählen, um das zu wissen. Er weiß immer alles. Und jetzt wird es haarig, wenn wir uns das vorstellen wollen. Das ist schwierig, das ist gar nicht möglich, sich das vorzustellen. Also wir können das nicht erfassen. Wie geht denn das, dass Gott wirklich immer weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben? Er kann ja das Summenspiel machen und könnte sofort das addieren, aber er bräuchte das nicht addieren. Er kann einfach sagen, zack, so viele Haare haben gerade alle Menschen auf dem Kopf. Und morgen haben die Menschen so viele Haare auf dem Kopf. Und in einem Jahr haben die Menschen so viel Haare auf dem Kopf. Gott muss nicht rechnen. Er weiß das einfach. Wow. David, du staunst, ich staune auch. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich. Zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Ja. Ich war mal bei einem Seminar mit einem Physikprofessor von Ulm, von der Universität Ulm. Und mich hat einfach Naturwissenschaft und Bibel interessiert. Aber als die dann ja fachsimpelten über höhere Mathematik, und das war wirklich anspruchsvoll, einige Mathelehrer, einige Physiker dabei, und ich bin kein Naturwissenschaftler, aber ich habe einfach gestaunt, wie die da über mathematische Dinge reden und wie auch die Erforschung der Mathematik über die Jahrtausende voranging und so weiter, war mir zu hoch. Trotzdem glaube ich, dass die wussten, wovon sie reden. Dass die ihre Mathematik schon verstehen. Ich konnte halt nicht mit. Ist ja nicht schlimm. Aber das ist ja ein kleiner Unterschied zwischen mir und einem, der Mathematiker ist, der mir die Quadratur des Kreises wirklich erklären kann. Das ist auch interessant. Frag mal einen Mathematiker, was das ist. Ja, die gibt es wirklich, die Quadratur des Kreises. Ja. Oder die Zahl Pi, wie lang die ist und dass man da immer noch rechnen kann. Das ist mir zu hoch. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, wie der Abstand zwischen uns Menschen und David und diesem allmächtigen Gott ist. Gewaltig. Wir kommen zum nächsten. Vers 7 und bis Vers 12. Zweitens, keiner ist uns näher als Gott, der Allgegenwärtige. Jetzt ist für David die Allwissenheit so hoch, dass das ihm sehr fern scheint und zugleich spricht er jetzt über die Allgegenwart. Und das ist doch ein toller Schritt jetzt. Ein ganz praktischer Schritt, über die Nähe Gottes nachzudenken, obwohl Gott so unvorstellbar allwissend ist. Vers 7. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Gott ist Geist. Gott ist nicht Geschöpf, er ist Geist, ein ewiger Geist. Und zwei Fragen wirft David hier auf. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Und wohin fliehen vor deinem Angesicht? Nun, ich denke nicht, dass David wirklich fliehen wollte. Er dachte nur darüber nach, was das bringen könnte und wo das enden könnte, wenn er fliehen würde und welche Schlüsse er daraus zieht. Also einige Denkmöglichkeiten spielt David hier durch. Man kann das vielleicht vergleichen mit einem Auto, einem Produkt, das getestet wird. Was würde es alles aushalten? Was würde es alles bestehen? Ja, würde es das, würde es jenes bestehen? Würde es bei 30 Stundenkilometer auf die Wand noch ganz sein oder nicht? Und so weiter. Also wir testen ja vieles durch. Produkte, die gut sind, haben viele Tests bestanden und dann werden sie auf die Menschheit losgelassen. David denkt jetzt sozusagen in diesen Testkategorien. Was wäre wenn? Was wäre wenn das? Was wäre wenn das? Was hätte das für eine Auswirkung auf meine Beziehung zu dir, lieber Gott im Himmel, der du Geist bist? Und jetzt spielt er das einfach mal durch. Stiege ich zum Himmel hinauf, also würde ich das tun, Konjunktiv, würde ich es. Gedanklicher Test. Stieg ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Aha. Also da könnte ich dir nicht entfliehen. Auch wenn es ein schreckliches Unglück in schwindelnder Höhe gäbe für uns, die wir vielleicht mit dem Flugzeug unterwegs sind, ja, dann wäre Gott da. Im Jahr 1986, am 28. Januar, gab es ein Unglück mit dem Space Shuttle. Man veröffentlichte die Aufnahmen der letzten Worte, die kurz vor dem Aufprall der Kapsel im Meer von den Besatzungsmitgliedern gesprochen wurden. Neben vielen Schreien, verständlich, hörte man aber auch jemanden das Vaterunser beten. Wer immer es in diesem Moment betete, er glaubte wohl fest an diese Wahrheit, auch im Himmel oder im Absturz vom Himmel bist du da. Und andere Quellen bezeugen, auch der Psalm 23 sei gebetet worden. Ja, manche haben diesen Glauben und diese Gewissheit, die auch David hat. Egal wo ich bin, egal wo ich abstürze, du bist da. Bettete ich mich im Scheol, im Totenreich, siehe, so bist du da. Was hat nochmal Jona gemacht, als er vom Wal verschluckt wurde und in den Tiefen der Meere des Meeres war, gebetet. Er glaubte im Ernst, Gott könnte ihn da unten hören. Richtig lag er, er wurde erhört. Wunderbar, wenn wir glauben, dass Gott überall da ist. Erhöbe ich Flügel der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende der Meere oder des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Ja, wir müssen das uns bewusst machen. David spielt es durch. Auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Gottes Hand leitet uns überall. Seine rechte Hand fasst, ja hält uns. Er hat ja nach uns gegriffen. Meine Seele hängt an dir, deine Rechte hält mich aufrecht, betete David im Psalm 63, Vers 9. Meine Seele hängt an dir. Wir sind abhängig von Gott. Und wer sich von Gott abhängig macht, bewusst, den lässt er auch nicht hängen. Was Gott hat und was er hält, das lässt er nicht los, weil er der treue Fels ist, der nicht wackelt, nicht wankt. Gott ist kein Pudding. Ja, Gott ist ein gewaltiger, treuer, ewiger Fels. Niemand kann uns aus seiner Hand rauben. Niemand kann uns seiner Gegenwart berauben. Das spüre ich nicht immer, das fühle ich nicht immer, aber wenn es das Wort Gottes sagt, darf ich es immer glauben und für mein Leben in Anspruch nehmen. Ein Glaubensbruder, ehemaliger Polizist aus England, erzählte mir einmal ein sehr praktisches Beispiel, wie er die bewahrende Hand Gottes erlebt hat im Einsatz. Sein Beispiel hier, wie Gott mit ihm war. Eines Tages stellte er einen Dieb, nachdem er ihn mit dem PKW verfolgte, rannte der dann weiter und er musste aus dem Auto ihm hinterher und gab also Stoff. Er wollte den unbedingt auch einholen und jetzt kam plötzlich eine kleine Mauer und der Dieb sprang über diese Mauer und er setzte ebenso zum Sprung an, aber als ob er an einem Haken hängen blieb, hält ihn irgendetwas kräftig zurück. Es geht nicht über diese Mauer. Und als dieser Ruck vorbei ist, geht er langsam an die Mauer und schaut hinunter. Und da sah er hinter dieser Mauer unmittelbar einen Abgrund von etwa 10 Metern. Der Dieb lag unten, der war am Ende. Und Gott hat ihn bewahrt. Und er hat Gott gedankt, dass Gott bei ihm war. Natürlich bewahrt Gott nicht immer so spektakulär, aber wenn es anders kommt, hat Gott nie versagt. Wir können nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Vers 11. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Auch wenn David sich die Nacht wünschen würde, sie käme doch nicht. Gegen Gottes Licht kann es keine Macht aufnehmen. Unsere Kerzen kann man einfach auspusten, ja. Unseren Strom kann man abstellen und der wird vielleicht demnächst auch öfter mal ausfallen. Unsere Sonne, die kann verfinstern. Aber Gottes Licht kann keiner löschen. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Nicht wahr? Das singen wir doch auch. Gewiss gibt es dunkle, ja finstere Tage in unserem Leben. Auch Jesaja spricht einmal davon. Es gibt auch Depressionen, die Christen haben können. Und dann muss das nicht immer gleich unsere Schuld, unsere Sünde sein, die es ausgelöst hat. Das gibt es. Und trotzdem geht es dann darum, dass wir gerade dann Gottes Wort lesen, weil es unseres Fußes Leuchte ist und ein Licht auf unserem Weg. Wenn wir uns an die Schrift halten, sind wir getröstet. Eine Hagar, die einsam in der Wüste war, ihr Kind schon verdurstet sah, sie legte ihr Kind resigniert unter einen Strauch, weil sie ihr Kind nicht sterben sehen konnte. Gott aber ist da, er hört die Stimme des Jungen. In 1. Mose 21, Vers 17 können wir es nachlesen. Und Gott hat eingegriffen. Oder kennen wir nicht alle die Geschichte des Elia, als er vor Isebel floh? Elia war so am Ende, dass er sprach, es ist genug. Nun Herr, nimm denn mein Leben hin. Auch da war Gott Elia nahe. Er sandte einen Engel, wie bei Hagar. Gott hat ja schließlich auch seine spezielle mobile Einsatztruppe, die Engel. Oder wie erging es Paulus und Silas im Gefängnis? Auch dort war Gott da. Paulus und Silas wurden ins Gefängnis gesteckt, nachdem sie schwer geschlagen worden waren. Gott war da, sie lobten Gott und sangen. Ein Erdbeben kam und die Türen öffneten sich. Die Fesseln lösten sich, sie kamen frei. Gott war auch dort da, in der kalten, ungemütlichen Gefängniszelle. Wir könnten den ganzen Abend füllen mit Aufzählungen der Hilfe Gottes durch seine Engel oder durch andere Wege und Mittel. Aber alles würde bestätigen und ich denke, viele von uns könnten das auch bezeugen. Gott ist immer gegenwärtig. Er ist immer bei uns. Ja, wir fühlen das nicht immer, aber wir dürfen uns an ihn klammern. Also, auch David hielt sich das vor Augen im Hinblick auf die Blutmenschen, denen er scheinbar ausgeliefert ist. Vers 19, wir kommen noch darauf. Mögest du Gott den Gottlosen töten, ihr Blutmenschen weicht von mir. Wie gehe ich gegen Angst an? Wie gehe ich gegen Furcht vor, die sich in meinem Herzen ausbreiten kann? Indem ich Gott mir vor Augen stelle. Indem ich zwischen die Angst oder das, was mir Angst macht, Gott schiebe. Die Wahrheiten, die ich über Gott weiß, dazwischen schiebe. Und ihm vertraue. Und nun, Gott hat auch mir und uns als Familie so manches mitgegeben, was wir an Erfahrungen machen durften und auch mussten. Und das soll nicht die Erfahrung betonen, sondern die Treue Gottes betonen. Als unser Daniel damals vielleicht 3,5 war, kleiner Blondschopf, wir hatten als Gemeinde einen Familientag, Gemeindefamilientag. Und wie es so ist, am Ende, wenn man aufräumt, wird es ein bisschen wuselig, alle laufen rum, ein bisschen Unruhe und er hat diese Gelegenheit am Schopfe ergriffen und ist ausgebüxt. Und das hat er gemacht, bis er 14 Jahre war. Dann hat er sich langsam beruhigt und wurde ein bisschen sesshafter. Aber er ist immer wieder ausgebüxt. Und dann schwärmten Geschwister aus und sagten, ich habe da geguckt und ich dachte auch, wo muss ich schauen? Ich muss dort schauen, wo es am gefährlichsten ist. Und dann fiel mir ein, oh, da ist eine Schnellstraße. Da musst du hin. Und dann bin ich aus diesem Gelände raus, in diese Abbiegung und dann sah ich ihn so 200 Meter vor mir, direkt an der Straße ich sah dann nachher, dass er direkt auf der weißen Linie stand und hat so die Autos angeguckt, dieser kleine Blondschopf, so klein, so. Ich betete, Stoßgebet und rannte gefühlt die schnellsten 200 Meter meines Lebens. Natürlich dann so 20 Meter vor ihm abgebremst, damit er sich nicht erschrickt, und stellte mich einfach neben ihn, ohne ihn zu erschrecken, das war wichtig. Und die Autos pfiffen vorbei mit 80, mit 100 Sachen. Und er merkt, dass ich da bin, gibt mir die Hand so und sagt, Papa, das war's. Das war alles. Und ich merkte, Eberhard, du kannst auf den Jungen nicht aufpassen, wie du vielleicht möchtest, aber er ist in Gottes Hand. Jetzt könnte ich den ganzen Abend weitererzählen, nur über diese Geschichten, die wir erlebt haben. Darum geht es aber nicht, um die Geschichten. Es geht darum, dass Gott immer treu ist. Und ich weiß nicht, was morgen passiert mit ihm, aber ich weiß eins. Er ist immer ganz in Gottes Hand. Er ist immer da. Und das muss mir nicht Angst machen. Das darf mich nicht lähmen. Sondern ich muss die Größe Gottes zwischen diesem Problem, das dann oft da ist, und meiner Empfindung stellen und sagen, Herr, du bist immer noch größer. Aber der Herr ist immer noch größer. Größer, als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles, das Wörtchen alles, ne? Von gestern Abend, alles ist ihm untertan. Wellen der Angst rollen auf mich zu. Ihr kennt vielleicht das Lied. Ein wunderschönes Lied. Also wir sagen, keiner kennt uns besser als Gott, der Allwissende. Keiner ist uns näher als Gott, der Allgegenwärtige. Und ja, das Wunderbare ist, es geht dann weiter. Vers 13, denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Jetzt wird es sehr persönlich, jetzt geht er an den Anfang seines Lebens. Er denkt darüber nach, wer hat mich eigentlich ins Leben katapultiert oder gebracht? Denn du bildetest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutter Leib. Keiner ist mächtiger, drittens, als Gott, der Allmächtige. Keiner ist mächtiger als Gott, der Allmächtige. Denn wer kann denn Leben schaffen? Zeit plus Materie? Plus Zufall funktioniert nicht, auch wenn man das heute hier und da immer noch gelehrt bekommt. Es funktioniert nicht. Gott, der Allmächtige, spricht und es geschieht. Er hat das Weltall geschaffen, er hat das Leben gemacht. David schwärmt hier über Gottes Werk und Wirken in seinem eigenen Leben. Ach, würde doch mancher Biologe hier bei David noch einmal in die Schule gehen. David war unserer Zeit in so vielem voraus. Für ihn keine Frage, dass Gott ihn bildete. Nun müssen wir ein bisschen in die Sprache des Textes eintauchen, denn eigentlich ist das nicht gut übersetzt, denn du bildetest meine Nieren. Eigentlich heißt es wörtlich, du besaßest mich. Und dann heißt es weiter, du verbargst mich in meiner Mutterleib oder du beschirmtest mich. Also eigentlich könnte man es so wiedergeben, denn du besaßest und beschirmtest mich in meiner Mutterleib. Es geht hier gar nicht zuerst ums Schöpfen oder um die Schöpfung, sondern darum, dass David sich ganz direkt daran erinnert, dass Gott ihn schon besessen hat, gehabt hat. Du besaßest mich, du verbargst mich oder beschirmtest mich in meiner Mutterleib. Also David weiß, du warst von Anfang an da, als ich da war, als ich entstanden bin, als ich gezeugt wurde. Und wir wissen, wie geheimnisvoll das Wunder des Lebens ist, wie Ei und Samenzelle verschmelzen zu einer echten Persönlichkeit, zu einem Mensch, der von Anfang an Mensch ist, auch wenn er sich noch nicht ganz entfaltet und entwickelt hat. Ja, von Anfang der Zeugung an ist ein Mensch ein Mensch. Es heißt in Vers 14, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Interessant ist auch hier, dass man das so übersetzen kann. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine furchtbar wunderbare, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Oder furchterregende, wunderbare Weise. Oder einfach furchtbar wunderbar. Hier merken wir diese Gefühle, die David versucht zum Ausdruck zu bringen, wenn er darüber nachdenkt. Moment mal, Gott hat mich ins Dasein gebracht. Gott hat mich beschirmt, er hat mich besessen, ich bin sein Besitz, ich gehöre ihm von Anfang an. Ich bin kein Produkt des Zufalls, keine Laune der Natur. Aha. Oh. David muss eine Gänsehaut gehabt haben. Und es ist gut, wenn wir auch eine bekommen, wenn wir darüber nachdenken. Dass Gott uns so nahe ist, dass er ja uns schon nahe war, als wir noch gar nicht richtig ein Bewusstsein entwickelt hatten. Das hat man halt erst später, wenn man dann geboren wird und merkt dann irgendwann, ich bin ich, der im Spiegel, der bin ich. Das müssen wir lernen als Menschenkinder. Und er sagt hier, wunderbar sind deine Werke, und er meint sich damit, meine Seele erkennt es sehr wohl. Ja, wir haben gewisse Vorstellungen, wie wir hätten vielleicht doch besser gemacht werden sollen oder anders aussehen sollen. Wir wissen, dass auch unsere Gesellschaft hier und da ihren Anteil hat, dass manche, gerade Kinder, Jugendliche, größte Probleme haben, sich einfach so mal anzunehmen, wie sie sind. Wir reden hier noch nicht von Selbstliebe. Gott stellt das hier nicht als Forderung auf. Du musst erst mal lernen, dich selbst zu lieben. Aber ein Ja zu haben für das, was Gott mit mir gemacht hat und wie Gott mich gemacht hat, das ist sehr wichtig. Und wir als Eltern haben diese Aufgabe, unsere Kinder so anzunehmen, wie Gott sie uns geschenkt hat. Und nicht ständig an ihnen rumzuschrauben, wie an einem zweitklassigen Produkt, und es immer zu optimieren. Lieben, annehmen, aufnehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Ehre und Lob. Römer 15, 7. Das praktiziert David erstmal mit sich. Und er sagt, wunderbar sind deine Werke. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Ja, es ist nicht alles perfekt bei David gewesen. Er hat bestimmt auch irgendwann gemerkt, oh, ich kann hier nicht so viel arbeiten oder hier tut mir das Gelenk weh oder was auch immer, ja, weil wir unter der Sünde leiden, unter der Auswirkung von Sünde leiden. Wir sind nicht mehr perfekt. Wir sind Menschen, die unter der Sünde leiden und der Vergänglichkeit unterworfen sind, wie die ganze Schöpfung. Aber trotzdem müssen wir doch sagen, wir sind wunderbar gemacht. Wenn irgendein Sinn bei uns ausfällt, der Sehsinn, der Geruchssinn, der Hörsinn, dann wird uns bewusst, was wir eigentlich davor hatten. Oder wenn das mal schwächelt. Ja? Vor Jahren hatte ich öfter die Möglichkeit, in einer christlichen Gehörlosengemeinde zu predigen. Ich habe einen taubblinden Glaubensbruder, der die Gemeinschaft leitete, kennengelernt. Der hat mir Witze erzählt. Wie geht das? Seine Frau stand neben ihm, er hat ihr in die Hand gelormt und sie hat es übersetzt. Und er war so ein fröhliches Menschenkind, ein gestandener Mann, damals mit Sicherheit schon 55. Aber eine Freude über Gott, über sein Wort, das hat mich so beschämt. Und übrigens von dieser Gemeinschaft, der christlichen Gehörlosengemeinschaft Stuttgart, haben wir damals, ohne dass sie wussten, was mit unserem Daniel ist, denn die Karte kam viel früher als die Nachricht über seine Behinderung, haben wir diese Verse bekommen. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Diesen Vers haben wir zugesprochen bekommen von Geschwistern, die mit massivsten Behinderungen eingeschränkt sind, aber nie an Gottes Güte zweifelten. Das kam zum Ausdruck, dass sie Gott lobten, und das war wunderbar. Es war sehr leise, das Lob, denn sie singen ja nicht, aber sie loben Gott mit Händen und Füßen, kann man sagen. Man kann schon staunen über Gott, wie er so die Wege führt. Und ich freue mich auf den Himmel, wenn ich diesem lieben Bruder, der taubblind war, mal persönlich begegne und mit ihm reden kann, also nicht über seine Frau reden muss. Ja, so gut das natürlich ist und wunderbar, dass Gott auch diese Menschen liebt und sie zu seiner Ehre gebraucht. Vers 15 hier, nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde, im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Herrlich. Das war Gottes alles, war Gott alles bekannt. Es ist Gott nichts entgangen. Er war dabei. Er hat da zugeschaut. Die Entstehung des Lebens ist wirklich eine geheimnisvolle Sache, ja. Keiner kann sagen, ja, letztlich macht dies oder jenes das Leben aus, das bleibt geheimnisvoll. Wie kann es sein, wenn Ei und Samenzelle verschmelzen, dass es dann eine lebendige Seele gibt, eine wirkliche, echte Person, Persönlichkeit? Mit Verstand, Wille und Gefühl natürlich. Dieser Keim, dieses neue Leben, dieser Golem, ja, dieser Knäuel wörtlich, die Urform muss sich weiterentwickeln. Aber alles ist angelegt, alles ist da. Wunderbar. Und es heißt, Vers 16, meine Urform sahen deine Augen, also diesen Knäuel, wenn man es wörtlich übersetzt, es kommt von einem Verb, das Zusammenwickeln meint. Ich will nicht zu viel hineinlegen, aber vielleicht ist es eine Andeutung auf unseren genetischen Code, DNS. Vielleicht. Wir können Gott mal fragen, was er darunter versteht, wie er es auslegen würde. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Die Tage sind festgelegt. Meine Lebenstage, deine Lebenstage. Die unserer Kinder sind festgelegt. Und wenn wir dann vielleicht auch ein Kind, einen Bruder, eine Schwester, einen Vater, eine Mutter zu Grabe tragen müssen, dann dürfen wir auch das in Anspruch nehmen und sagen, die Tage sind gezählt. Wenn einer am Herzschlag sterben muss, dann wird er nicht am Blitzschlag sterben. Ganz gewiss nicht. Aber vor ein paar Jahren habe ich einen Bruder kennengelernt, der mit einem anderen unterwegs war, in einem Gewitter, in der Nähe von Attendorn. Und der eine ist so verletzt worden durch den Blitzschlag, dass er starb infolgedessen. Der andere hat es überlebt. Alle Tage, heißt es hier, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war, sie alle waren in dein Buch eingeschrieben. Wir sind in Gottes Hand. Wir sind in Gottes Hand. Ja, es gibt viele Fragen rund um Tod, um den Verlust von Leben und wir brauchen Trost, so vernünftig das hier klingt. Ja, wir wissen ja alle, dass die Zahlen festgelegt sind, die Tage sind festgelegt. Das ist wahr, ja, aber trotzdem, wenn ein lieber Mitmensch stirbt, ist das immer ein großer Verlust. Und ein wunderbarer Vers ist der kürzeste in meiner Bibel, aus Johannes 11. Jesus weinte. Jesus wusste, dass Lazarus sterben würde. Aber dieses Wissen hat ihn nicht davon abgehalten, mit Martha und Maria Tränen zu vergießen, zu weinen. Also nur, dass wir das auch in der Ausgewogenheit sehen. Mir geht es nicht darum, dass wir sagen, ja, ist alles in Gottes Hand und wir brauchen gar keine Emotionen zeigen. Natürlich zeigen wir Emotionen und sind betroffen über den Verlust von Leben und empfinden Schmerzen dabei. Das ist menschlich und Jesus hat das auch empfunden. Weinet mit den Weinenden, freut euch mit den sich Freuenden. Und noch einmal, er wiederholt sich. Vers 17, für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Ja, wirklich schwer. Wie schwer sind in der Tat all diese Gedanken Gottes, diese Fülle von Informationen, die Gott in jeden von uns, in die ganze Schöpfung hineingelegt hat, sie sind schwer zu entschlüsseln und zu bedenken. Gott ist verschwenderisch in seinem Erschaffen, erschöpft aus dem Überfluss. Schauen wir an die Vielfalt der Pflanzenwelt, der Tierwelt. Schauen wir an das Himmelszelt. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Ja, wie viele Mücklein spielen? Ja, Gott, der Herr, hat sie gezählt, dass ihm auch nicht eines fehle. An der ganzen großen Schar. Herrlich. Die Vielfalt der Farben. Mir sagte ein Schreinermeister einmal, als er über Gottes Schöpfung sprach und die Bäume, in der Fachwelt würde man 1000 Grüntöne unterscheiden. Das ist eine Menge. Ich könnte ein paar aufzählen, aber mit 1000 wäre ich grenzenlos überfordert. Der Mensch selbst ist aber das größte Kunstwerk, und wir haben Psalm 8 heute zur Einleitung gehört, einige Verse daraus, gewaltig. Wir haben ein Gehirn, das Unmengen an Wissen speichern kann. Ja, wir vergessen auch manches, ich auch. Denken wir an unser Auge. Ich sprach einmal mit einer Optikerin über Gott und das Auge, und sie stimmte mir zu, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass so etwas Komplexes aus Zufall hätte entstehen können. Oder denken wir an unsere Pumpe, an unser Herz. Es leistet Enormes. Es könnte verglichen mit einer mechanischen Pumpe an einem Tag 7200 Liter Wasser bewegen. Das sind 7,2 Tonnen. Allein das Herz könnte einen Menschen mit ca. 75 Kilogramm an einem Tag etwa 270 Meter hochheben. Durchschnittliche Angabe, ich weiß. Wollte ich sie zählen, Vers 18, so sind sie zahlreich als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Wir fragen uns, warum kommt da plötzlich das Erwachen hier, mitten in diesem Vers 18? Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreich als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Nun, welchen Schlaf könnte er meinen? Vielleicht den Schlaf, den wir kennen, wenn wir Schäfchen zählen, weil wir nicht einschlafen können. Man sagt so, beginn Schäfchen zu zählen. Also besser ist natürlich Bibelverse vielleicht, sich aufzusagen oder ja, irgendwas anderes zu machen. Aber es kann ja sein, dass er sagen will, darüber schlafe ich ein, wenn ich anfange zu zählen, irgendwann bin ich so müde. Im Nachdenken über diese gewaltigen Summen der Wunder Gottes. Aber selbst wenn er aus dem tiefen, toten Schlaf erwacht, ist Gott bei ihm oder er bei Gott. Und nun kommt eine plötzliche Wende in diesem Text. Und jetzt wendet sich David mit seinem eigentlichen Anliegen zu Gott, mit seiner seelsorgerlichen Not zu Gott. Nachdem er sich die Allwissenheit, die Allgegenwart und die Allmacht Gottes bewusst gemacht hat, jetzt, wo er ganz genau weiß, Gott lässt sich seine nie im Stich, jetzt schüttet David sein Herz aus. Jetzt kommt er zu dem wunden Punkt sozusagen, zu dieser offenen Flanke, die ihm echt Not macht. Aber er hat jetzt erstmal die Grundlage bereitet, um das richtig einordnen zu können. Also merken wir, er fängt nicht mit dem großen Problem an, sondern er fängt mit dem großen Gott an. Und das ist doch eine gute Vorgehensweise, auch für mich. Dass wenn ich ein Problem habe, ich muss bei Gott anfangen nachzudenken. Es gelingt mir auch nicht immer, aber das soll mir und uns eine Ermahnung, eine Ermutigung zugleich sein, wie David das macht. Bei Gott anfangen. Und jetzt fällt er sozusagen mit der Tür ins Haus. Mögest du Gott den Gottlosen töten, ihr Blutmenschen, weicht von mir. Das sind harte Worte. Doch David weiß, keiner richtet gerechter als Gott. David war kein Mensch, der leichtfertig das Schwert gegen seine Feinde in die Hand nahm. Wir wissen das aus seiner ständigen Feindschaft, die Saul gegen ihn hatte. Er hielt sich stets daran, seine Feinde dem Gericht Gottes zu überlassen. Wir kennen die Geschichte, als David sogar bis in die Höhle zu Saul vordrang und ihm einen Zipfel seines Gewandes abschnitt. Hier also spricht nicht ein Mensch, der vom Hass regiert und aufgefressen wird. David war von echter, tiefer Liebe zu Gott regiert und bestimmt. David wusste, dass sein Gott einen heiligen Namen hat und heilig ist. Wohl aber haben diese Blutmenschen den Namen Gottes missbraucht. Sie reden mit Hinterlist von Gott. Für sie war Frömmigkeit nur ein Mittel zum Zweck, eine Tarnung vielleicht für böse Absichten. David hatte viele Feinde, weil sie Feinde Gottes waren. Nicht nur im Ausland unter den Nichtjuden, nein, im eigenen Land. Sogar in der eigenen Familie dann schließlich später wurde sein Sohn Absalom ihm zum Widersacher. Wer hier konkret gemeint ist mit den Blutmenschen, das wissen wir nicht. Wir haben keine nähere Beschreibung, zeitlich diesen Psalm in seine Lebensbiografie einzuordnen. Aber es ist ausreichend deutlich in der Heiligen Schrift, dass Gott den Gottlosen töten wird. Gottes Heiligkeit ist für jeden Menschen tödlich, und zwar 100% tödlich. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Kein Mensch kann Gott sehen und leben. Es geht nicht. Von Natur aus ist der Mensch dem Tod geweiht, dem Zorn Gottes ausgeliefert. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Gott sein Gericht vollstrecken wird. Der Zorn Gottes wird offenbar über alle Menschen, über die ganze Welt. David leidet an der Gottlosigkeit seiner Zeit und seiner Mitmenschen, die sich gegen Gott stellen, die er Blutmenschen nennt, also die Blut an den Händen haben. David wird es ergangen sein wie einst Lot, von dem wir in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 7 lesen, dass er von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte seine Seele durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag, seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren auf den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Je gottloser die Menschen, desto schwerer wird es für uns hier auf der Erde sein. Und ich denke, dass auch wir mitunter den Kopf schütteln. Und ich glaube, man muss vielleicht sich auch eine Art Galgenhumor zulegen, um das überhaupt noch zu ertragen, was da zum Teil gesagt und gefordert wird. Und lustig ist es natürlich nicht. Aber auch Gott spottet und lacht ihrer. Psalm 2 lässt grüßen. Selbst Gott macht es. Es ist schwer, wenn man den Eindruck hat, das ist bekloppt, das ist verrückt, das ist Wahnsinn, was hier über die politischen Kanzeln gepredigt wird. Eine neue Art von Religion, die Menschenleben kostet. Ich habe die Abtreibung erwähnt. Mein Bauch gehört mir. So. Das geht nicht gut. Und gibt es für diese Sünde Vergebung? Ja, für jede Sünde gibt es Vergebung. Und für jede blutige Hand gibt es Reinigung. Für jeden Blutmenschen gibt es Vergebung, wenn er zu Gott kommt und um Vergebung bittet. Aber wer das nicht tut, muss den heiligen Zorn Gottes fürchten. Das ist der Punkt.